Duo Digitale mit Alexander Otto und Marcel Brin-Döpke. Euer News-Aperitif für alle wichtigen Themen aus der Welt des digitalen Handels.
Aber eines Tages schwamm auf dem Fluss eine Kiste vorbei. Der kleine Bär fischte die Kiste aus dem Wasser, schnupperte und sagte: Oh, Bananen! Die Kiste roch nämlich nach Bananen. Und was stand auf der Kiste geschrieben? Panama, las der kleine Bär. Die Kiste kommt aus Panama und Panama riecht nach Bananen. Oh, Panama ist das Land meiner Träume, sagte der kleine Bär. Er lief nach Hause und erzählte dem kleinen Tiger bis spät in die Nacht hinein von Panama. In Panama, sagte er, ist alles viel schöner, weißt du? Denn Panama riecht von oben bis unten nach Bananen. Panama ist das Land unserer Träume, Tiger. Wir müssen da sofort hin. Morgen schon. Was sagst du, Tiger? Sofort morgen, sagte der kleine Tiger. Denn wir brauchen uns doch vor nichts zu fürchten, Bär. Aber meine Tigerente muss auch mit. Am nächsten Morgen standen sie noch viel früher auf als sonst. Wenn man den Weg nicht weiß, sagte der kleine Bär, braucht man zuerst einen Wegweiser. Deshalb baute er aus der Kiste einen Wegweiser. Es ist 2025 und wir sind immer noch da. Das ist ja eine der wenigen guten Nachrichten in diesen Zeiten, in der ein kommender US-Präsident droht, Grönland und Panama anzugreifen. Deshalb auch der kleine friedvolle Einstieg mit der guten alten Janosch-Geschichte. Wir kommen dann später sicherlich noch zu dem Thema und warum die Folge Episode 22 heute so heißt, wie sie heißt. Und warum das Thema auch mit unseren Themen zu tun hat. Aber damit erstmal herzlich willkommen zu Du Digitale, auch im zweiten Jahr seiner Existenz, euer digitaler Themenaperitif für alles aus der digitalen Welt, dem digitalen Handel und auch ein bisschen der analogen Gesellschaft, weil noch leben wir ja tatsächlich ganz haptisch und körperlich in just dieser, jetzt nur mal zur Erinnerung hier, ja, bei all den Digitalthemen. Aber wenn wir hier schon über körperlich sprechen, darf der Astralbody des digitalen Handels natürlich nicht fehlen. Ich bin ja äußerlich ganz ruhig, aber innerlich schlage ich die Hände vor Freude zusammen mit mir wieder hier, Marcel Brin-Döpke. Hallo Marcel, wie bist du denn so reingeschlittert in dieses Jahr?
Ja, hallo Alex, erstmal herzlichen Dank. Du schlägst innerlich quasi die Hände vor Freude über dem Kopf zusammen, dass ich auch dieses Jahr wieder mit dabei bin. Schön, dass ich mich im Casting durchsetzen konnte, die ganzen anderen Kandidaten, das freut mich natürlich sehr. Ja, also dank Weihnachten war es jetzt eher Astra-Body als Astral-Body, das ist leider so, aber ich reihe mich da ja ein in die Vielzahl dieser ganz peinlichen Fitnessstudio-Besucher, weißt du, ob du die kennst, im Januar, die dann Sonntagnachmittags zweimal Vollgas geben, im Januar, um es dann auch wieder sein zu lassen und ihr Überleben den Qualitäten ihres Metabolismus überlassen. Aber wenn ich mich darüber schon aufrege, stelle ich natürlich fest, dass ich auch dazu gehöre. Sonst hätte ich ja Sonntag gar nicht gewusst, dass sie alle da sind, ja, als ich dann auch mal wieder da war. Also von daher, es ist, wie es ist. Und vielen Dank für deine sehr rührende Geschichte zu Panama, wo ich tatsächlich diverse Anschlussfragen hätte. Aber die verlagere ich dann doch nach später. Ich sag nur eins. Let's go to Panama. It's so true. We're gonna take this channel. It's all ours. We have to take it, because otherwise we cannot go to Greenland to take it from the Danish people. So true. Believe me.
Ach ja, was soll man sagen? Aber wie bist du denn so neigrutscht, wie der Franke sagt?
Oh ja, neigrutscht in dieses Jahr. Das war total schön, weil wir waren einfach als Familie zu Hause und haben eine Familienparty gemacht mit Raclette und Tischgrill und Feuer im Garten und einem kleinen Kinderfeuerwerk, mini. Und haben gedacht, wir können die Kinder da überzeugen, dass 22 Uhr schon 12 ist und die dann einfach einschlafen. Aber Pustekuchen, die waren um alle drei um 2:30 noch wach. Also war es eine richtige Familienparty. Und es war dann ganz schön. Also ganz, ganz ruhig, im Gegensatz ja zu dir. Du hast ja nicht ruhig gefeiert, sondern du hast ja quasi vor Ort Recherche betrieben und hast dir Dänemark mal von innen angeguckt.
Ja, einfach mal gucken, wer jetzt da Grönland abgibt. Ich habe eine meiner vielen Rolex verkauft, um mir einen Trip nach Kopenhagen mit meiner Familie zu leisten.
Muss auch, anders geht's nicht.
Anders geht's nicht. 3 Tage habe ich geschafft von dem Geld und bin mit dem Filus durch den Tivoli, durch den Freizeitpark gelaufen. Und das war einmal sehr süß. Wir haben uns dann angestellt, da gab's so ein Karussell. Ich habe gesagt, Mensch, können wir aus so einem Karussell gehen? Und wir waren halt noch nicht dran. Und dann war das so ein Karussell, was an so Seilen hing, weißt du, was sich dann dreht und das so ein bisschen hochgeht. Das habe ich zwar gesehen, aber ich dachte...
Das nennt man Kettenkarussell.
Kettenkarussell, guck an, siehst du? Oder Kettcar, wie wir Engländer sagen. Auf jeden Fall habe ich dann gesehen, wie dieses Kettenkarussell anfing und bin dann rausgelaufen, weil ich dachte, also ich traue mich da nicht rein. Und von daher, wir müssen da noch häufiger hin, wenn er ein bisschen größer ist, damit ich ihm zugucken kann, weil ich steige da weiterhin nicht ein.
Ich bin da sehr froh, dass du das sagst, weil wir waren im Sommer in Dänemark und im Tivoli auch und wir sind ganz viel gefahren. Und bevor wir raus sind, das Letzte, das ist ja Richtung Ausgang, wenn man es jetzt mal andersrum sieht, war dieses Kettenkarussell. Die Kinder wollten unbedingt fahren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß, es wäre jetzt eher was für einen Familienpodcast. Aber ich kann in meinem Alter solche Dinger, die sich einfach nur drehen, nicht mehr fahren. Ich bin dadurch, mir wird's da schlecht. Das nicht so Erfreuliche war, dass es den Kindern auch schlecht wurde. Aber das ist ein anderes Thema. Das Kettenkarussell ist das härteste überhaupt. Also dieses Statement, wir haben vielleicht mehrere Bold Statements heute in der Folge, aber das weiß ich aus persönlicher Erfahrung. Ich will aber woanders anknüpfen, weil du hast von der Rolex gesprochen und da kommen wir jetzt mal zu unserem ersten Thema.
LinkedIn-Liebe.
Weil ich kann ja gar nicht anders, um so jetzt zum Warmwerden nochmal ein Thema anzuschneiden, das mich auch sehr verfolgt hat in den letzten Wochen und Monaten und das ich gar nicht so erbaulich finde. Wer genau zuhört, weiß vielleicht schon, um was es geht. Es geht nämlich um so bestimmte Posts auf LinkedIn. Ich erkläre mal kurz den Hintergrund. Man nennt das Ragebait. Was ist das? Ragebait sind Online-Inhalte, die gezielt Wut oder Empörung hervorrufen, um damit natürlich, was auch sonst, das Engagement der Nutzer zu steigern. Und gibt's natürlich ganz viel auf Social Media, jetzt nicht nur auf LinkedIn, aber da ist es relativ neu, würde ich jetzt mal sagen. Und zielen natürlich darauf ab, möglichst viele Interaktionen zu generieren, weil man natürlich sofort emotional reagiert und provoziert wird dadurch. Also diese Leute, die eben posten, dass sie stolz drauf sind, alles anders zu machen als der woke Zeitgeist und 10 Porsches haben und 14 Rolex am Arm gleichzeitig. Weil man das ja Mann, ne? Mann, häufig ist es ja M-A-N-N, Mann, das einfach kann. Und weil es so herrlich gegen dieses Understatement des Establishment geht. Ich sage jetzt mal, ich finde das widerlich. Ich benutze auch dieses Wort. Es geht mir völlig gegen den Strich. Aber das ist jetzt meine Meinung. Vielleicht gibt es ja auch so ein bisschen, nur nicht ein bisschen, vielleicht gibt es einen analytischeren Blick drauf, was das bedeutet, in wegen digitalen Universum wir uns bewegen. Denn dass da eine Veränderung festzustellen ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und die Frage ist jetzt nur, ist es jetzt in meiner Bubble, weil das jetzt sehr in der, ich sage jetzt mal, Investoren-Bubble und so weiter, wo ich mich beruflich auch bewege, um zu recherchieren.
Natürlich, Investoren-Bubble, klar.
Ja? Hallo? Oder sind diese Heinis überall? Oder wie ist das gerade? Also ich bin nicht mehr auf X, da weiß ich es nicht. Ich glaube, da gibt es nur noch solche Posts. Aber bleiben wir mal bei LinkedIn, weil das ist ja das, wo wir uns eigentlich aus professionellen Gründen bewegen und nicht, weil wir sehen wollen, wie jemand eine arschteure Uhr an beiden Armen hat. Wie ist es bei dir?
Ja, oder das MacBook in den Papierkorb schmeißt, weil der Arbeitsspeicher zu klein ist. Was ich besonders lustig fand, weil wer heute noch bei Laptops auf Arbeitsspeicher guckt, wo ja alles in der Cloud ist, der hätte ich Anschlussfragen. Aber ja, das ist natürlich bei mir auch reingespielt worden. Das zu analysieren fiel mir schwer. Ich musste also meine Finger in Fäustlingen festtackern, um da nicht zu kommentieren. Ragebait, ja, das ist mit Männern. Bei Frauen gibt's das allerdings auch. Da ist es dann so, dass sich dann die Frauen letzten Endes immer in netten Outfits zeigen, um dann was Fachliches zu schreiben. Und dann gehen die Männer unter dem Post allerdings steil und sagen, wie kannst du das machen und so. Also das ist sozusagen jetzt die Männervariante ist mit Rolex und Porsche, die Frauenvariante mit tiefen Ausschnitten. Aber das ist in der Tat schwierig. Also ich habe jetzt rausgefunden, wie man die blockieren kann. Dann wird auch dir sozusagen, wenn deine eigene Bubble dazu kommentiert oder das liked, wird dir das auch nicht mehr angezeigt. Das ist also sehr hilfreich. Also es gibt ganz, ganz einfache Auswege aus diesem Dilemma, was man gar nicht denkt. Man denkt immer, man ist dem so ausgesetzt. Aber du kennst ja noch den alten Pazifisten-Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das klappt ja auch, ne? Also man muss einfach nicht hingehen, nicht mitmachen, dann ist das schon so. Was ich allerdings ganz spannend finde, ist auch, was du angedeutet hast, dass es jetzt ja auf LinkedIn stattfindet und nicht mehr auf anderen Plattformen. Und warum ist das aus meiner Sicht ein spannendes Phänomen? Denn dieser Mechanismus, also dass jemand etwas schreibt, worüber man sich aufregen kann oder frenetisch applaudiert, weil ist ja so, man sagt was nicht sagbar ist, dann hast du ja immer viele Leute, die sagen, ja, ganz genau, endlich sagt das mal einer. Und es gibt die anderen, würde ich mal ganz neutral sagen, die sagen, sag mal, ist total bescheuert, was schreibst du denn da? Und dieser Mechanismus, der jetzt auf LinkedIn bei zumindest mal von der Annahme her auch halbwegs gescheiten Menschen funktioniert, das ist genau der Mechanismus, der extreme Parteien dahin gebracht hat, wo sie heute sind, wo Menschen wie wir sagen würden, naja, da spricht jetzt eine Bevölkerungsschicht an, die jetzt nicht jeden Tag die Chance hätte, nach Harvard zu wechseln, um es mal so zu formulieren. Nichtsdestotrotz betrifft das auch die Menschen, die vielleicht die Chance hätten, auch die fallen darauf rein. Das heißt, es ist gar nicht so sehr eine Frage der Zielgruppe, ob das verfängt oder nicht, sondern es ist eine Frage des Mechanismus, wie soziale Medien funktionieren und wie soziale Medien eben auf Menschen wirken. Und das ist einfach schwierig, ne? Und das sehen wir jetzt, ja, dass dieser Mechanismus funktioniert. Und was es eben auch macht, ist, dadurch, dass dieser Mechanismus funktioniert und das Engagement steigt, werden eben Dinge sagbar und tolerabel, die das vorher eben nicht waren und die wir auf dem Schulhof mit dem gezielten Wurf eines Milchbechers aus der Welt geschafft hätten. Also das ist einfach schade, aber es zeigt einfach auch die Gefährlichkeit letzten Endes, die hier drinsteckt, weil die Leute das eben fairerweise offensichtlich nicht verstehen.
Mensch, Marcel, Milchbecher ist doch nicht nachhaltig. Heutzutage wirft man noch so Metallcontainer, die wiederverwertbar sind. Was
Metall,
den Effekt,
ich hätte jetzt
Bambus.
Pfandglas.
Oder Pfandglas. Das heißt, du musst werfen und dann musst du es aber wieder zurückholen.
Ja, deswegen haben die inzwischen die Form eines Bumerangs.
Ja. Nee, pass auf, das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen auch der Grund, warum ich gedacht habe, ich muss ein bisschen Janosch zitieren und Panama vorlesen. Ich hatte irgendwie den wilden Gedanken, dass dieses Panama eine Metapher ist für soziale Medien, für dieses, da müssen wir alle hin. Und da ist es doch so toll. Und uns kann nichts passieren. Wir sind doch stark und wir gehen da hin mit unserem demokratischen Grundverständnis und tauschen uns aus. Und es ist alles nett und freundlich. Und vielleicht gibt es einen Wissenszuwachs im besten Sinne. Im schlechtesten Sinne postet einer ein schlechtes Foto und man macht einen Daumen runter, was es ja früher mal gab oder gibt es vielleicht noch bei Facebook, weiß ich nicht. Und das war's dann. Und das ist es aber nicht. Und in der Geschichte von Janosch ist es ja so, dass man nicht nach Panama kommt, sondern am Ende durch den selbstgebauten Wegweiser kommt man ja wieder bei sich selbst in dem kleinen Häuschen am Fluss raus und merkt, hey, hier ist es doch ganz schön, da wo wir eigentlich waren. Und deshalb ist mir das irgendwie so eingefallen, weil dieses Panama einfach nicht existiert und dieses Social Media, wie wir vielleicht auch mal hofften, wir kommen dann später auch nochmal beim Thema Meta nochmal zum anderen Aspekt, zum sozialen Aspekt mehr, als jetzt zum beruflichen, professionellen Aspekt, wie jetzt vielleicht bei LinkedIn. Das gibt's so nicht. Das ist vorbei, wenn es denn überhaupt jemals so war. Und ich kann mich noch erinnern, als ich war sehr früh bei Facebook vor 20 Jahren und fand es ganz toll, diesen Austausch und Leute wiederfinden und dieses wunderbar Persönliche. Man hat einfach das Gefühl gehabt, das ist was Schönes. Und das ist kaputt gemacht worden durch was auch immer. Wir werden sicherlich einige Fragen dazu stellen. Aber es gibt einfach einen grundsätzlichen großen Vertrauensverlust in Institutionen und auch andere Menschen und in die Vielfalt der Meinung, der sich bahnbricht, egal wo man ist, ob man jetzt mit dem Nachbarn spricht oder ob man auf LinkedIn ist mittlerweile. Und das ist schon etwas, da will man schon gerne zum Milchbecher greifen. Ja, da hast du recht.
Das ist so. Also um in dem Beispiel zu bleiben, man möchte ja auch etwas vielleicht erleben, man möchte irgendwo hin, wo man eigentlich gar nicht hin will. Ne? Also auch in der Geschichte, welcher Bär mag Bananen? Ja, also wenn der jetzt einen Lachs gefunden hätte, hätte ich gesagt, okay, das kann ich irgendwie ein Stück weit nachvollziehen. Aber man denkt, da ist ein gelobtes Land, warum auch immer. Und versteht aber gar nicht, dass es das gar nicht ist. Und das, was du von Facebook und Twitter beschrieben hast, also wir haben wahrscheinlich alle irgendwie mal mit Facebook angefangen und dann festgestellt, das ging mir damals so, ja, ich laufe jetzt immer durch den Alltag und gucke, ob mir irgendeine tolle Idee für irgendeinen lustigen Facebook-Post einfällt. Und wenn du was schreibst, wenn du irgendeine Meinung äußerst, dann wirst du halt niedergebrüllt. Kann man sagen, okay, come to the fish. Ja, also wenn ich mich irgendwo positioniere, muss ich auch mit Gegenwind rechnen. Aber die Frage ist ja, wie entsteht der Gegenwind? Wenn man jetzt ein Freund von, ich sag mal, eher sachlichen Diskussionen ist, wo man vielleicht auch mal zuhört, wo man sich dann auch, wenn derjenige, also nicht nur hören im Sinne von, ich warte, bis der zu Ende gesprochen hat, sondern ich höre das, ich verarbeite das, ich vergleiche das mit dem, was ich denke und komme dann zu sowas wie einer alternativen Meinung zu dem, die ich vorher hatte, oder ich bestätige sie oder ich verwerfe meine Meinung. Also These, Antithese, Synthese, Ui. Ne? Das gibt es ja nicht. Und das ist in der Tat eines meiner, wo ich sagen würde, wenn man in unserem Alter ist wie ich jetzt, Mitte 40 höchstens, dann beginnt man ja auch mal zu reflektieren, was so die größten Fehlannahmen im Leben waren. Und neben der Tatsache, dass sich tatsächlich Geschichte doch wiederholt offensichtlich, wo ich auch gedacht habe, nee, wir streben zu so einem Optimum hin, jetzt haben wir ja ein paar Sachen gelernt. Die Menschheit ist ja nicht dumm. Doch ist sie leider, also Geschichte wiederholt sich. Und der zweite große Irrtum ist tatsächlich, dass durch die Verfügbarkeit von Wissen die Intelligenz steigt. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass die Verfügbarkeit von Wissen von Menschen dadurch genutzt wird, für mehr Dummheit zu sorgen, um sie zu ihrem eigenen Vorteil zu benutzen. Aus heutiger Sicht kann man sagen, wie dumm kann man sein, davon auszugehen. Aber wenn wir jetzt auch Debatten hören zu Meinungsfreiheit, das ist ja total wichtig, wenn man sich dann überlegt, zu was hat denn zu was haben sozialen Medien wirklich geführt, außer dass ich jetzt Zugang zu extrem vielen Katzenvideos habe. Aber es sind, wenn man, also so eine Argumentenbilanz, hat das die Menschheit jetzt weitergebracht oder hat es die Menschheit eher wieder in die Steinzeit zurückgeworfen? Gibt's jetzt, also ich bin nicht Team Fortschritt aktuell.
Ja, da würde ich zustimmen. Ich bin da etwas gelassener, also weil ich in der Balance oder in der Endabrechnung der Dinge schon sehe, dass es im Bereich Kreativität und anderen Bereichen natürlich Foren jetzt gibt, die es vorher nicht gegeben hat, die durchaus positiv zu bewerten sind. Also die Disruption der Musikindustrie kann man jetzt so oder so sehen, hat aber vielen Menschen die Möglichkeit gegeben, anders ihre Artistik, ihre Kunst Ausdruck zu verleihen. Es hat Leute befähigt, Dinge zu tun, Memes zu bauen. Sowas gab es vorher nicht. Gibt's eine ganze Menge richtig witzige Sachen und auch intelligente Sachen. Wir erinnern uns an die Anfänge von Twitter, einfach Journalisten dieser Welt sehr schnell sehr aktuelle Informationen geteilt haben. Das war der Grund, warum ich damals auf Twitter bin, vor Ewigkeiten, weil man da einfach Zugang zu Informationen hatte, bevor es durch andere Kanäle bearbeitet wurde. Das fand ich total interessant, dass das irgendwie eine Lawine ins Negative nimmt, hätte ich tatsächlich nicht für möglich gehalten, weil ich
das System wird pervertiert, weil die Leute dann verstehen, aha, wenn ich das kann, dann kann ich auch andere Dinge posten. Und das ist ja das Interessante. Das sind ja quasi wie so Samenkörner, die du auf den Boden schmeißt. Ne? Und die Frage ist ja, was verfängt. Und das ist ja das Interessante. Das ist eben dieses, dass man sagt, naja, ich kann jetzt ja wissen, wenn mir Diktatoren in einem Land irgendeinen Quatsch erzählen, ich kann das ja sofort challengen. Aber offensichtlich nicht. Offensichtlich sind die Kräfte, die, das neulich gehört habe, dass in Russland behauptet wird, in Schulbüchern, die DDR wäre völkerrechtswidrig annektiert worden vom Westen. Wenn das ist gelernte Schulwissen, das wird auch keiner mehr hinterfragen, die es gelernt haben, weil das quasi Informationsquelle ist. Gut, Buch ist jetzt nicht Internet, ist mir schon klar, aber die Verfügbarkeit von Wissen sorgt eben nicht automatisch dafür, dass es in etwas Positivem endet. Und das ist ja sozusagen die freie Radikalität von Märkten, von ob das jetzt das Kapitalmärkte sind, ob das Warenmärkte sind, ob das Informationsmärkte sind. Freie Märkte, das ist eigentlich für mich so ein bisschen die auch traurige Erkenntnis, weil ich habe ja auch BWL studiert und da glaubt man ja durchaus was ein bisschen, also was wie Marktfähigkeiten. Freie Märkte tendieren dazu, dass sie pervertiert werden, dass sie missbraucht werden, dass einige wenige davon profitieren, dass die große Masse an Menschen eben nicht partizipieren kann und zumindest meine ich wohlgedeiht, das ist kein Wort, ne? Also nicht gut aus der Sache rauskommt. Das ist einfach so. Und das ist halt schon eine sehr traurige Erkenntnis. Und ich finde an solchen Beispielen, wie wir es jetzt wieder auch bei LinkedIn erleben, ja, das sind wieder mal Beispiele, wie Systeme pervertieren.
Aber bleiben wir doch, ne, weil du sagst Samen, ne? Das ist ja dann, kann ja auch mutieren, nicht zu der Pflanze, die du eigentlich erwartest, ja, oder zu dem Gewächs. Genau. Und wir sind in diesem, let's call it Age of Mutation, ne, in Social Media. Man hat immer gedacht, LinkedIn erreicht es vielleicht nicht, weil man da mit anderer Absicht reingeht. Vielleicht auch nicht als Privatmensch und jetzt sich total herablässt und sich komplett nackig macht und es auch noch zeigt. Hm. Ist aber nicht so, sondern wir haben hier diese Fokussierung auf die maximale Reaktion. Und deswegen erhöhe ich die Amplitude, ne? Den Ausschlag, um das zu erreichen. Dieses Spiel, weiß ich, wie lange das geht, aber das ist gerade, schraubt sich in wahnsinnige Höhen. Das ist echt unglaublich.
Ja. Das ist unglaublich. Und du hast halt eben, je stärker die eine Seite polarisiert, so stärker muss ja und so weiter weg geht die andere, wie bei einer Sinuskurve oder Kosinuskurve, je nachdem, wie man gerne
drauf guckt. Und die schwanken beide um null, aber sozusagen je höher die Amplituden sind, umso stärker die einen etwas sagen, umso stärker müssen die anderen antworten, um das wieder auszugleichen. Und das Faszinierende ist, also natürlich funktioniert so, das ist ja wie im echten Leben auch, ne? Wenn im Streit fängst du nach 5 Minuten an, die Mutter vom Gegenüber zu beleidigen, weil deine Argumente ausgehen. Das heißt, es wird dann schnell persönlich, weil auf einer Fachebene ist ja dann noch irgendwann, sind die Dinge gesagt, ne? Also es ist alles gesagt, vielleicht noch nicht von jedem, aber letzten Endes ist die Information geteilt und kann man ja eine Meinung zu bilden. Aber dann hört es ja nicht auf. Und das ist das, was ich halt spannend finde, ist, wie auch soziale Netzwerke diese Mechanismen befeuern. Und da fragt man natürlich schon, also man fragt sie nicht mehr, warum, weil es klar ist, aber man fragt das eher aus so einer metaphorischen Sicht, warum? Ne? Ich meine, die Baulitz, von denen wir jetzt sprachen, die ja in ihrer Bubble ohnehin schon bekannt waren, das sind jetzt ja keine, der ist nicht wie Manna vom Himmel gefallen. Und dieses Polarisierende hatten sie immer schon, aber die, als sie jetzt aufgetaucht sind, hatten die jetzt ja keine, die hatten ja nicht 20.000, 30.000 Follower, sondern die kommen da rein, machen das, wissen, wie das Spiel funktioniert oder die Leute, die das für sie machen, weil bei denen kostet eine Stunde ja 100.000 Euro gefühlt oder 10.000 Euro, können sie ja keinen LinkedIn-Post schreiben. Das heißt, irgendeiner hat das für die gemacht, mit Pech war es eine KI und LinkedIn befeuert das, dass sogar wir drüber sprechen.
Genau.
Und es Copycats von Posts gibt und so weiter. Also das hat ja eine unglaubliche Reichweite und Resonanz erfahren, wo man sich schon fragt, warum?
Warum? Und wenn du dann charakterlich eben so drauf bist, und das würde ich jetzt einfach mal unterstellen, dass es einen bestimmten Charakter gibt eines Individuums, um das machen zu wollen mit dieser Provokation, dann kannst du das voll ausnutzen und triffst auf ja offene Schleusen der Algorithmen, die dir dabei auch noch helfen. Ich kann ja nur die guten alten Ärzte zitieren, ja. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Hat man dir das nicht erzählt? Oder hast du da auch wie so oft im Unterricht gefehlt? Ich glaube nämlich, dass da schon so, Chutzpe ist nett formuliert, dass da schon ein bisschen ein Arschlochverhalten dazugehört, um das dann auch voll auszunutzen. In welchem Kontext das dann steht, ob das jetzt ein turbokapitalistischer Charakterzug ist oder ob das einfach nur Individuen sind, wo man normalerweise sagen würde, ja, komm, geh weiter. Das ist die Frage, können wir nicht beantworten. Also, aber die kriegen eine Bühne. Und das ist das, was es wirklich, wirklich schwierig macht.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass der Mechanismus funktioniert ja für jede Art der Informationsvermittlung, die du vermitteln möchtest. Es gibt sicherlich einige Charaktere, die ein höheres Interesse daran haben als andere. Also, die Interesse haben an ausgewogener Debatte, Argumenten und so weiter. Für die ist es halt das falsche Medium. Das ist halt schade. Aber es geht ja gar nicht darum, dass man sagt, nur die doofe Inhalte haben, nutzen das. Du kannst auch sehr gute Inhalte haben und das nutzen und damit dann sozusagen oder vermeintlich gute, ne? Ist ja jetzt ja mal, wenn man jetzt den demokratischen Raum nicht verlässt, ist es ja ehrlicherweise egal, was man möchte und will. Dafür gibt's ja eine Meinungsfindung und Wahlen. Aber man muss sich immer darüber im Klaren sein, wie der Mechanismus funktioniert. Und wenn man sich anguckt, wie viele Leute auf sozusagen darauf reinfallen und sich dann darüber aufregen und es nicht raffen, was das für mich ändert, dass sie einfach nur auf Werbung reinfallen, sozusagen, oder auf eine Art der Kommunikation reinfallen, dann ist das halt schon schade, weil ich glaube, viele Kreatoren wissen, wie man Reichweite erzeugt, aber die, die da lesen und die da drin sind, dass die nicht verstehen, was das gerade mit ihnen macht, mit ihnen persönlich. Und wir haben ja unseren größten Präsidenten aller Zeiten in Amerika schon zitiert. Dessen Methode ist ja, jeden Tag so viele unsagbare Sachen rauszufeuern, dass du entweder eine Reizüberflutung hast, oder wie man das nennt, oder eine Abstumpfung erfährst. Das heißt, dass es etwas, ein Thema in Zeitung ist, dass der Grönland übernimmt oder Panama oder sich in Kanada jemand darüber äußert. Also, das sind so viele unsagbare Dinge, dass das Einzelne gar nicht mehr auffällt. Du flutest also kommunikativ deine Zielgruppe mit unsagbaren Dingen und verschiebst dadurch sozusagen die Grenze des Diskurses. Und das verstehen die Leute nicht, weil dann sind sie auf einmal, ist ja okay, dass wir sprechen. Und dann fängst du nämlich an zu debattieren, dass nicht doch eine ganz gute Idee ist mit Grönland. Und das mit Panama verstehen wir natürlich auch.
Ja, du hast da natürlich keine Haltepunkte mehr, wenn das so pervertiert ist, die es vielleicht in einem persönlichen Gespräch noch gäbe, weil da auf einmal Mimik, Gestik, Umfeld, Klarname, was auch immer, auf einmal eine Rolle spielen. Ja. Du jemanden kennst und weißt, dass seine Mutter früher immer ganz kräftig geschaukelt hat, dann weißt du, mit wem du es zu tun hast. Das fällt online natürlich alles weg. Ich finde das Ganz interessant, bei Apokalypse und Filtercafé, einem meiner Lieblingspodcasts, war das diese Woche zu hören, dass die drüber gesprochen haben, dass es seit Trumps erster Legislatur und seit Corona so einen Vertrauensverlust gibt, grundsätzlich in die Meinung oder überhaupt in andere Menschen und in Institutionen. Und diesen Vertrauensverlust kriegst du im Moment nicht mehr hergestellt. Das heißt, du weißt nicht, was ist richtig und falsch. Es gibt diese Grundorientierung nicht, in der wir jetzt jahrzehntelang gelebt haben, in so einem demokratischen Grundverständnis und so weiter. Das wird gerade alles pulverisiert durch Extremisten, durch diktatorische Handlungen in der Kommunikation, durch Propaganda, nennen wir das einfach, was es ist, was Trump macht zum Beispiel und was die AfD machen. Und da verlieren Menschen, die, ich will da gar kein Urteil fällen, du verlierst einfach Haltepunkte, die dir Orientierung geben und die dir einen Bereich geben, in dem du eben sicher bist, ja, sind wir wieder beim Janosch, und wo du weißt, hey, das ist richtig oder falsch oder das ist nichts für mich, und das wird aufgelöst. Und das ist eine große Gefahr, und wir sollten nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass das eine Gefahr ist und einfach alles, was wir tun können, als wir Podcaster, Bürger, Geschäftsleute, Privatmenschen, zumindest darauf aufmerksam zu machen, ja, weil das ist sehr gefährlich.
Das ist so. Also selbst ich als Atheist wünsche mir da manchmal die Religion zurück, denn Religion hat ja sozusagen Enthemmungen eingehegt. Also wenn du überlegst, vor mehreren, ich sag mal vielleicht hunderten Jahren in einigen Gesellschaften, auch noch heute, ist das ja durchaus ein Anker für Leute, dass sie entweder wissen, was sie nicht tun dürfen. Also nimm mal das Thema, du sollst nicht lügen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das einer der 10 Gebote. Was ja, ich sag mal, durchaus einigen christlichen Parteien nicht mehr so eine Rolle spielt, das Gebot offensichtlich, in einigen anderen auch nicht. Also das heißt, es findet eine Enthemmung statt, auch in anderen Parteien nicht. Da wollen wir jetzt nicht nur die eine Ecke stellen, aber das ist besonders lustig, wenn man sich christlich nennt. Aber es findet eine Enthemmung statt, weil du ja auch nicht mehr gestellt wirst. Du wirst nicht mehr gestellt für Quatsch, den du erzählst draußen, sondern es wird sich sogar lustig gemacht, dass der was gesagt hat, was nachweislich falsch ist. Du wirst nicht mehr an den sozusagen, naja, Pranger stellen sollte man vielleicht heute ohnehin nicht, aber es wird nicht mehr jemand, also sie haben doch da aber offensichtlich was Falsches erzählt. Du wirst nicht mehr bloßgestellt für Lüge, du wirst nicht mehr bloßgestellt für enthemmte Äußerungen oder bloßgestellt im Sinne von, ich kann dir doch sagen, das ist falsch, weil das ist ja was Faktisches. Ne? Und das macht es eben sehr leicht für Leute auch Enthemmendes und Enthemmtes von sich zu geben. Und was ich persönlich ganz erstaunlich finde, ist, wie viel Zeit die Menschen haben.
Unglaublich, oder?
Ja,
aber KI hilft da vielleicht.
Das hauptberuflich. Ja, also wir machen das ja hauptberuflich mit der Stunde, ja. Aber wie viele Leute da, also schreiben, okay, das kann man bei KI machen. Wie viele Zeit Leute kommentieren. Es ist ja insofern witzig, weil wir machen ja alle höchstens so eine 4-Tage-Woche. Aus Produktivitätsgründen, weil wir ja so produktiv sind. Ich fürchte nur nicht mehr. Also selbst wenn das mal stimmte, verballern wir die auf LinkedIn. Wo ich sagen würde, das ist ja schon nicht mal mehr mehrwertsteuerpflichtig, weil es ja wahrscheinlich gar keinen Mehrwert mehr gibt, ja. Und ich gebe dir recht, wahrscheinlich kommentieren künftig die KI-Bots die von KI generierten Texte und wir lesen das und regen uns darüber auf. Also dann ist das quasi Rage Against the Machines, wie du sagen würdest.
Ne? Oh, das ist natürlich jetzt sehr gut. Ich wollte jetzt gerade auf Monaco-Franzi kommen, weil ich mir manchmal wünsche, es würde so jemanden wieder geben, weil die Älteren unter euch da draußen kennen ihn vielleicht noch oder schaut mal auf YouTube, ist auch immer noch gut zu sehen. Der würde wahrscheinlich bei so einer Diskussion oder bei so einem Kommentar einfach sagen, ein rechter Schmarrn ist das ist, was ist. Und damit ist das Thema erledigt. So ein bisschen das Thema, ein bisschen mehr Lukas Podolski auch, ne? Einfach, wenn man jemanden dabei erwischt, wie er sich in die Hose fasst und danach an seinem Finger riecht, wie Bundesjugi, einfach zu sagen, ja, haben wir doch alle schon mal gemacht. Ne? Und damit war das Thema vom Tisch. So einfach ist das. Auch diese Erregung.
Wenn die Redaktion im Raum sitzt, weißt du, dass du recht hast.
Ja, die Erregung runterzufahren, was jetzt beim Thema, aber lassen wir das. Ich finde, das müsste auch ein bisschen mehr sein. Jetzt mal unabhängig von einer Einordnung richtig und falsch, ist diese Erregung etwas, das mich sehr erregt. Jetzt müssen wir aber mal zu einem wirklich ernsten Thema kommen.
Naja, nicht um wieder ernst, runterzukommen.
Aber wieder runterkommen, mal kurz auf. Wir haben uns jetzt offensichtlich über die freien Tage sehr mit Social Media und LinkedIn beschäftigt. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Gebiet, in dem wir eigentlich arbeiten.
Okay, jetzt wird's fachlich.
Gewinner und Verlierer.
Ja, natürlich hat sich da auch immer mal wieder was getan. Wir wissen Höhen und Tiefen und Pleiten und neue Geschäftsideen und so weiter. Eine Nachricht oder beziehungsweise zwei Nachrichten, die brandaktuell diese Woche uns erreicht haben, haben unsere unsere Aufmerksamkeit bekommen. Nämlich zum einen, und das wäre so ein bisschen Verlierer der Woche, vielleicht auch des Monats, ist, dass Wayfair das Deutschlandgeschäft einstellt. Und das andere ist, dass Galaxus Deutschland weiterhin wächst und offensichtlich sehr erfolgreich ist. Wir haben die beide mal so ein bisschen in Zusammenhang gestellt, weil ja die Frage immer da ist, warum klappt es bei den einen Marktplatzideen und bei den anderen nicht? Ja, es sind unterschiedliche Branchen, aber es hat nicht nur was mit der Branche zu tun. Ich hoffe, du kannst mich da jetzt dann bestätigen, Herr Digitalexperte. Kommen wir mal zuerst vielleicht zum Verliererthema, weil es ein bisschen größeres Thema ist. Wayfair. Ja. Sind gestartet vor 15 Jahren in Deutschland. Wayfair selber gibt's aber schon seit 2002. Die waren die ersten, ist jetzt meine Behauptung, weil ich so gelesen habe, die tatsächlich ernsthaft voll digital Möbel verkauft haben. Ich sage das jetzt mal so salopp, weil man sich das, glaube ich, am einfachsten vorstellen kann. So, amerikanischer Konzern, ist mehrere Milliarden schwer, sind immer noch wahnsinnig erfolgreich international, haben dann in Deutschland das Geschäft gestartet, wie gesagt, vor 15 Jahren, haben noch vor 2-3 Wochen Stellen ausgeschrieben, dass sie Leute suchen, die ihnen helfen, noch erfolgreicher zu werden. Und jetzt kommt die Nachricht über den Äther, ich glaube tatsächlich die Montag oder letzte Woche, dass Wayfair das Deutschlandgeschäft einstellt. So, warum? Was ist da das Thema? Warum schalten die gefühlt so kurzfristig ab? Was es wahrscheinlich nicht war, wissen wir nicht. Aber warum hat Wayfair, die ja einen großen Konzern positiv im Rücken haben in diesem Sinne, es nicht geschafft? Sind die zu wenig spezialisiert? Es gibt ja Lampenwelt, Connox, es gibt ja durchaus wahnsinnig erfolgreiche, eher nischige Marktplätze für Möbel und Accessoires in Deutschland. Oder waren nicht klar genug, was man von Wayfair bekommt? Wie schätzt du das ein? Weil mich hat's schon gewundert. Ich kann mich auch erinnern, wir hatten die vor einigen Jahren auch bei unserer Veranstaltung beim ECD und es klang alles so fresh und die Art und Weise, wie die rangehen, sehr, sehr lean, sehr klar, auf kundenorientiert und so weiter, halt die, ich sag jetzt mal, die Kaskade der American Way of Making Business einmal durchdekliniert. Das war sehr überzeugend. Ja, hat nicht sollen sein. Hat nicht hingehauen diesmal, wie Reinhard May sagen würde.
Das stimmt. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man zwischen dem, was man erzählt und wie gut es läuft und wie gut es dann wirklich läuft, da ist ja dann oft auch ein Gap, weil du stellst dich nicht hin und sagst, das ist schon ein rechter Scheiß. Ne? Das macht's nicht. Aber ich glaube, und auch wie immer, für alle, die uns aus dem letzten Jahr schon kennen, wissen ja, an der Stelle erfolgt immer der Disclaimer, dass wir natürlich die tatsächlichen Hintergründe nicht kennen. Wir können also versuchen, so ein bisschen abzuklopfen auf ein paar Themen, um einfach dafür zu sensibilisieren, dass diese Themen gegebenenfalls hinter uns sein könnten, dass die das jetzt hören, für ihr Business oder für ihre Company oder für befreundete Companies einfach, ja, ein paar Anhaltspunkte zur Diskussion mitnehmen, weil das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, von außen drauf gucken, das wird dann immer sehr holzschnittsartig und meistens gibt's ja nicht diesen einen Grund, sondern mehrere. Also zum einen, ja, warum schalten die so schnell ab? Ich glaube, das ist eher ein kulturelles Thema. Wenn in anderen Businesskulturen, wenn man sieht, dass Dinge nicht funktionieren, dann lässt man es halt. Wenn ich an Otto zum Beispiel denke, die haben ja MyToys abgeschaltet und ich glaube, das haben sie ein Dreivierteljahr vorher verkündet und dann wurde alles rückabgewickelt und so weiter. Diese und sozusagen dann 3/4 Jahr noch am Laufen gelassen, da wurde wahrscheinlich ordentlich Geld verbrannt, was man vielleicht nicht hätte machen müssen. So, aber jetzt ist Otto halt in Deutschland auch noch aktiv. Wayfair zieht sich aus dem Markt zurück, die sind dann weg. Das ist also eher Methode, verbrannte Erde zu hinterlassen. Das ist nicht so, was ich bevorzugen würde. Ich würde es wahrscheinlich auch versuchen, anders zu machen. Das ist aber nicht mein Geld gewesen. Und das ist, glaube ich, so ein cultural Ding. Also das war jetzt nicht the fair way of
Zumal, Wayfair. Also ganz ja. kurz eingeworfen, 730 Mitarbeitende verlieren den Job. Klar, das ist immer so, wenn irgendwas zumacht. Aber offiziell hieß es, ich habe auf der Unternehmensseite geguckt, dass man Angebote macht, dass sie in anderen Entitäten angestellt werden können. Also man macht Angebote, dass sie direkt im Headquarter in Boston arbeiten. Weiß ich nicht, ob das jetzt für der in Potsdam irgendwie Möbel verpackt so spannend ist. Aber das
Händlerpauschale ist das Stichwort.
Mhm. Ja, genau. Die hätten lieber mal auf die Händlerpauschale gucken sollen, als auf die Pendlerpauschale. Aber egal. Es sind 730 Leute, die wirklich vor 2 Wochen noch dachten, hey, da geht was. Und die verlieren jetzt den Job. Das ist dann schon immer sehr traurig, ne?
Jetzt geht wirklich was, ja. Also, das stimmt. Da muss man ja tatsächlich sagen, also, weil du auch sagtest, da wurden noch Stellen ausgeschrieben.
Das sind ja dann, also du machst das und dann gibt es solche Debatten, kenne ich auch in größeren Konzernen, dann guckst du dir eben die Geschäfte an, dann wissen die wahrscheinlich, ja, das wird debattiert, dass das passiert. Also ich hoffe zumindest, dass das jetzt die Führungsriege von Wayfair nicht ähnlich überrascht hat wie ihre Mitarbeiter. Das wäre schon, dann hätte ich noch ganz andere Fragen. Aber selbst wenn das passiert, es kann ja sein, dass die Entscheidung auch positiv ausfällt und sagst, okay, wir machen das noch. Ne? Dann werden ja Businesspläne vorgelegt, was wir wirklich machen oder nicht und wie ist der Markt und so weiter. Das ist ja hoffentlich keine Nacht- und Nebelaktion. Und im Zuge dessen lässt du das Geschäft natürlich normal weiterlaufen, weil wenn du dann aus Versehen doch überlebst, dann wäre es ja blöd, nicht vorbereitet zu sein. Das ist so wie Leute, die sagen, ich verprasse heute mein Geld, weil ich könnte ja morgen tot sein. Wir sagen, das stimmt. Aber wenn du jetzt Pech hast und überlebst, hast du ein Problem. Und deswegen, das finde ich jetzt irgendwie noch okay. Aber natürlich kann man sich dann die Frage stellen, okay, was sind die Hintergründe? Und ich habe eine sehr spannende Geschichte gelesen auf LinkedIn von einem, der sich offensichtlich damit auskennt, auch die Zahlen kannte, zumindest tut er so, dass du, wenn man E-Commerce mal aus einer Kundenkostensicht betrachtet, also du hast ja immer bei Neukunden Kosten, die einzukaufen, also sprich über Instagram, TikTok, Pinterest, Google früher, wir Alten, wir haben noch bei Google eingekauft, die Kunden. So, das kostet dich immens Geld, bis der dann mal kauft. Und das ist in Summe nichts Neues, Customer Acquisition Cost. Und die Hoffnung besteht natürlich, dass du sozusagen, wenn du es als Kurve siehst, du hast sozusagen Kosten und irgendwann, dann kauft der und dann fängt er an, sich zu rentabilisieren. Weil beim zweiten, dritten, vierten Kauf kommt der freiwillig. Da musst du ihn ja nicht mehr mit vorgehaltener Waffe zwingen, sondern du hast so gut delivered, dass er freiwillig wiederkommt. Und laut dieser Aussage waren sozusagen die Acquisition Costs so hoch, aber dann hast du quasi es nicht geschafft, die Kunden zum Bleiben zu bewegen. Und dann, wenn du dir für 200 einen Kunden einkaufst, der dann 50 Euro DB abliefert.
Noch einen Rabattcode hat.
Im Zweifel oder sozusagen dann nicht bleibt. Und das ist dann eine Frage, warum blieb der nicht? Dann kann man argumentieren, naja, okay, dann hast du eben keine Traction nach vorne. Also du hast ja gar keinen Pfad. Dass du, also selbst wenn du jetzt noch sagst, okay, ich muss noch mehr Kunden einkaufen, hast du immer mehr Verlust. Also es gibt keinen.
Aber jetzt mal, also ja.
Pfad an sich.
Technisch wäre das so eine Customer Journey, wie man es ja so schön sagt. Immer noch mal einen Schritt höher zur Marke. Also ab dem Punkt, wenn ich dann zum Fan werde und sage, jetzt habe ich einmal bei Wayfair eingekauft, Wahnsinnserlebnis, ich bleib da. Also mein ganzer Garten besteht aus Wayfair-Möbeln. Hat es dann was mit der Markendurchdringung zu tun? Weil Möbel, ja, wissen wir, IKEA, Home24, ja, na, bei Home24 wird schon schwierig beim Thema, wer kennt denn das alles wirklich? Wer kommt denn da nicht über Online-Suche hin? IKEA ist klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Die machen das gut. Jeder kennt es, du wächst quasi im Billigregal ja auf. Ja? Dann gibt es eben alle anderen, meines Erachtens. Und dann gibt es noch die Lutz, ne, die Möbelhäuser. Auch die kanntest du noch von früher. Da bist du früher hingefahren mit Opa und Oma. Und jetzt gibt es sie halt online. Hast du aber vielleicht noch gemerkt. Ja? Auch wenn man den roten Stuhl, kann man davon halten, was er will. Aber die kennt man. Und jetzt ist die Frage, warum schafft es jetzt ein Wayfair in dem Moment, wo ich mal einen Kunden für teuer mir reingeholt habe, nicht das in deine Top-List eines einzelnen Kunden, die hochzubringen. Die müssen doch diese Power, dieses Marketing-Knowledge eigentlich haben, weil sie ein weltweiter Konzern sind. Haben die es nicht geschafft, etwas vielleicht für Deutschland Spezifisches aufzubauen? Und das ist für mich der interessante Punkt, jetzt dann gleich in ein paar Minuten zum Thema Galaxus. Oder woran kann es dann liegen? Weil die Angebote waren gut. Ich habe auch mal bei Wayfair bestellt. Das eine war blöd, das lag aber an der Lieferung. Das andere war super. Und ich frage mich dann, an welcher Stelle ist man dann da so abgefallen?
Naja, zumal es ja in anderen Ländern scheinbar funktioniert. Es ist ja nicht so, dass sie deutsche Startups sind und haben dann sozusagen nicht die Power entwickeln können, das umzumünzen. Ja, also du hast natürlich wenn du Möbel einrichten. Das ist für uns, die wir ja aus dem Fashion-Umfeld kommen, muss man das immer nochmal erwähnen. Das sind sehr, sehr heterogene Sortimentsgruppen. Ne? Von den Sachen, die du bei IKEA an der Kasse mitnimmst, hin zur Schrankwand, zu Sofas und so weiter. Das heißt, das Kaufverhalten ist ein völlig anderes. Ob du nochmal sozusagen Deko mitnimmst oder Decken oder ob du eine Couch kaufst. Wenn du wegen einer Couch bei Wayfair bist, ist die Chance, dass du eine Woche später oder in einem Monat nochmal eine Couch da kaufst, wenn du jetzt nicht gerade Airbnb einrichtest, eher gering. Das heißt, die Frage ist, selbst wenn du es schaffst, einen Kunden zu gewinnen, der muss sich ja im halben, dreiviertel Jahr wieder an dich erinnern, dass er dahin geht und was kauft. Und deswegen hast du eben nicht diese Wiederkaufsraten und dass du Leute relativ schlau mit Newslettern versehen kannst, um einen Wiederkauf zu erzeugen.
Das schadet im Möbel natürlich im Möbelsegment grundsätzlich. Bei kleineren Dingen, ja, Decken, Kissen, ich will mal wieder was zum Einrichten kaufen, dann macht man das schon. Und ich glaube aber, dass zum Beispiel eine Sache hier auch zum Tragen kam, dass es vermutlich während der Corona-Zeit sehr gut lief und dann eben nicht mehr, weil eben dann die Kunden nicht mehr wiederkommen. Dann musst du sie wieder teuer einkaufen. Dann überlegst du wahrscheinlich irgendwann, wo investiere ich jetzt meinen Euro? Kann es auch sein, dass Wayfair gesagt hat, naja, ich kann jetzt also versuchen, ein defizitäres Geschäft noch zu stützen oder ich investiere in einem rentablen Markt. Das heißt, wenn du irgendwann Gelder allokierst, dann guckst du ja auch schon, wo kriege ich von meinem Euro eigentlich am meisten zurück? Und dann läufst du auch in so ein bisschen Henne-Ei-Problem, dass du natürlich vor der Frage stehst, ich könnte die 20 Millionen jetzt da reinstecken oder in meinen Heimatmarkt, wo ich 50 Millionen rausbekomme und hier mache ich aus den 20 5. Und okay, dann überlegst du natürlich schon irgendwann, das machst du eine Zeit lang, machst du das? Weil du natürlich auch, da gibt's einen Country Manager und der argumentiert und der faked Business Cases, bis der Arzt kommt, um den Leuten zu zeigen, dass das ein Hockeystick ist und hochgeht.
Bis der Controller kommt, nicht der Arzt, der Controller kommt.
Bis der Controller kommt, aber der rafft das meistens nicht, weil der ist ja mathematisch richtig gerechnet, der Case, ne? Er macht halt nur in der freien Wildbahn, macht's keinen Sinn. Und ja, dann ist halt irgendwann zu spät. Und ich glaube, dass da eben sehr, sehr viele Facetten mit einer Rolle spielen. Sehr viele Händler, du kannst bei Möbeln, finde ich, immer relativ schwer herausfinden, ist das jetzt wirklich eine hochwertige Qualität oder kommt da irgendwas an? Ich fand, Wayfair hatte sehr gute Artikeldaten zum Beispiel, also man konnte relativ viel und gut erkennen. Mhm. Aber genau, wie kommst du in das relevant Set der Kunden, wenn sie sich zum Thema Möbel beschäftigen wollen? So, und da muss man sagen, hast du halt nur 10% auch online im Anteil, ne? Der Rest ist
hast du, aber jetzt kommt noch ein Aspekt und den möchte ich jetzt noch kurz reinwerfen, weil mich das auch zum Nachdenken gebracht hat. Jetzt war von einigen Experten so auf LinkedIn und so weiter auch zu lesen, ja Mensch, haben ja den Moment verpasst, Home24 zu kaufen. Als ob das jetzt der Grund wäre, warum sie jetzt logischerweise die Segel streichen müssen oder die Couch aus dem Fenster werfen müssen. Und da habe ich mir gedacht, ist es jetzt wirklich so, dass es ohne M&A gar keine erfolgreichen Geschichten mehr gibt? Also so quasi, hey, wenn du die jetzt nicht gekauft hast, bist du ja selber schuld. Dann hätten sie jetzt 10%, 15%, mehr Kundendaten, aber hätten ja trotzdem vielleicht nicht so viel richtig gemacht, was sie ja auch so nicht richtig gemacht haben, weil die Markendurchdringung und Wayfair als dein Place to be in Sachen Möbel in deinem Relevant Set so oder so nicht da wäre, ob du jetzt Home24 dir einverleibst oder nicht. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist jetzt M&A wirklich irgendwie so das Maß aller Dinge? Oder ist es jetzt so ein bisschen von der Seite so draufgeworfen, so nach dem Motto, ja, guck mal, das haben sie auch noch falsch gemacht?
Also, natürlich geht's ohne. Ne? Auch Amazon wurde nie gekauft, damit ich alles täusche, obwohl sie auch mal ein paar bekannte deutsche Händler angesprochen haben, ob die sich nicht beteiligen wollen. Also, natürlich geht das auch ohne. Ne? Auch Zalando, als sie neu waren, hatten natürlich mal Gespräche mit anderen, ob die nicht in Zalando einsteigen wollen. Warum macht man das? Weil du natürlich damit in Netzwerkeffekten musst du halt eine gewisse Größe erreichen, du musst eine gewisse Relevanz erreichen. Ich sage mal, du kannst Wal oder Putzerfisch sein, eins von beiden, das ist wie bei Marktplatzmodellen. Und wenn du eine gewisse Größe erreichst oder erreichen willst, brauchst halt Nahrung. Das ist in unserem Falle halt Geld, Kapital, Kunden, wie auch immer. Und wenn du feststellst zum Beispiel als Konzern, du kriegst die Traction nicht in diesem Land hin, aus diversesten Gründen, aber da ist jemand, der das vielleicht kann, aber der irgendwas kann, was dir fehlt, dann kaufst du dir diese Kompetenz lieber zu, als es noch jahrelang selber zu versuchen. Und ich glaube, dass es darauf so ein bisschen einzahlt, weil man sagt, okay, Home24 ist irgendwie bekannt in Deutschland schon mal, dann habe ich schon mal ein gewisses Marktvolumen, dann habe ich mehr Kunden, die kann ich bespielen. Das ist halt wie ein Schneeball, ne? Wenn je größer dein Schneeball ist zu Beginn und du dann über Zinseszinseffekte kommst, umso größer wird der Ball hinten. Wenn du sehr klein bleibst, dann hast du irgendwann das Problem, dass du halt nicht dieses exponentielle Wachstum hinbekommst. Jetzt kann man als Kapitalismuskritiker natürlich sagen, wer braucht schon exponentielles Wachstum? Das sieht ja noch nicht mal die Natur vor. Ja, warum sollte ich das dann im Business machen? Nur digitale Geschäftsmodelle funktionieren nun mal so, dass durch Netzwerkeffekte die Großen gewinnen. Du hast diesen Schutz für Kleine hast du nicht, weil Große...
Also kein Wayfair Play quasi.
Es ist gar kein, nee, also auch nicht, also weder auf dem Fairway noch in Wayfair hilft dir das, weil du einfach eine gewisse Größe brauchst. Nimm mal als Beispiel, als ein nicht genannter Fashionhändler sehr, sehr viel Investorengeld eingesammelt hat. Für was hat er das genutzt? Flächendeckend Versandkosten abgeschafft. Was hat er damit gemacht? Er hat einen Service-Standard gesetzt, der jetzt immer den klassischen Einzelhändler gezwungen hat, das auch zu machen. Das ist aber für viele eine rentabilisierende Maßnahme. Ne? Also früher, als es noch keine Kartellämter gab, haben das die großen Versandhändler in Hinterzimmern immer wieder genickt. Keine Versandkosten werden nicht angefasst. Da kann man sich auch schon überlegen, ne? Es gab damals drei große, alle hatten Versandkosten. Da wäre ein einfaches gewesen, die anderen auszusmarten und die Versandkosten zu schreien. Das ist natürlich Zufall gewesen. Oder eben ein, ich sag mal, damals waren es ja nur Männer, Gentleman's Agreement. So. Und das heißt, Große können aufgrund ihrer Größe Standards setzen, die Kleine nicht mitgehen können, dann verschwinden die vom Markt, dann werden die Großen größer. Das heißt, du hast eigentlich diese natürliche Entwicklung hin zu Größe. Und deswegen ist für viele, die irgendwo reingehen, sich in einen Markt einkaufen wollen oder reingehen wollen, die Akquisition tendenziell besser als der Versuch, es selber aufzubauen, weil du vielleicht zum Beispiel die Leute nicht bekommst. Ne? Also wo würden die schlausten Köpfe hingehen? Gehen die zu Wayfair oder gehen die zu XXX Lutz oder gehen die zu Otto oder zu Home24? Und dann kann das schon mal Sinn ergeben. So, das ersetzt natürlich keine Strategie,
ja, was ich auch sagen kann. Weil, und jetzt muss man ganz kurz zum anderen Beispiel, zum Gewinner der Woche sozusagen kommen. Ich will jetzt nicht sagen, wie es auch anders geht, aber es ist ein anderer Weg, den Galaxus oder Digitech Galaxus, so kennt man es ja, eingeschlagen hat. Ganz kurz Hintergrund. Galaxus, wahnsinnig erfolgreich in der Schweiz, ist ein Schweizer Gewächs und war, kann mich erinnern, vor, war das jetzt 6, 7 Jahren, 2017, 2018, haben die Milliarde durchbrochen, gehören zum Mikrokonzern und liegen jetzt bei 3,4 Milliarden insgesamt Umsatz, was Wahnsinn ist. Dann haben sie vor 7 oder 8 Jahren, 5 Jahren, weiß ich jetzt nicht genau, Galaxus Deutschland gestartet. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass manche da so ein bisschen gelächelt haben und gedacht haben, wann wollen die jetzt in Deutschland? Das ist doch so ein Schweizer Spezialfall. Sind damals übrigens auch bekannt geworden durch diese wirklich interessante Marketingkampagne. Die haben ja quasi das Ragebaiting vorweggenommen, ja. Die haben ja die negativen Bewertungen von Produkten einfach vorne aufs Plakat geschrieben und damit natürlich unglaublich viel Aufmerksamkeit erregt. Was wirklich witzig war, die haben die gut gemacht. Da habe ich mich damals schon gefragt und ich kann mich noch an ein Interview erinnern mit dem Stefan Fraude, der, Grüße gehen raus, Stefan, damals noch bei Galaxus war, wo wir damals diskutiert haben, so, ob das in Deutschland auch so funktioniert. Und die Antwort war, ich weiß gar nicht, ob wir das in Deutschland so machen werden, weil die Deutschen da einfach vielleicht auch nicht so einen Humor haben oder skeptischer sind beim Thema Werbung und so. Ja. Müssen wir uns vielleicht eingestehen, dass sogar die Schweizer über uns so denken, ne?
Sieh mal, müssen wir uns mal als eigene Nestle fassen.
Ja. Als Nestle, ja, da muss ich auch sagen, ist ja nicht alles Käse, was da kommt. Auf jeden Fall habe ich mir dann auch gedacht, so, boah, aber was soll denn dann, also wenn das jetzt diese Aufmerksamkeit durch diese Marketingkampagne nicht bekommt und wir haben ja hier schon einige so Vertikalisten und Anbieter, was ist denn das dann, was die erfolgreich macht? Siehe da, 2025, die Zahlen, wieder 27% gewachsen im letzten Jahr und sind auf 362 Millionen Umsatz in Deutschland. Ich sage jetzt mal so, die können jetzt damit vielleicht kein Mount Everest versetzen, aber das ist schon eine stolze Zahl, es wächst stetig. Und die Frage ist, warum klappt das? Auch die haben vielleicht nicht die Marktdurchdringung, auch die sind vielleicht nicht so bekannt, dass du als erstes auf Galaxus gehst. Was macht vielleicht da den Unterschied aus? Das habe ich mich gefragt. Und eine Antwort, die ich jetzt bei der Recherche gefunden habe oder ein Teil, könnte sein, dass Deutschland natürlich nicht nur jetzt für den Endkundenmarkt interessant ist, sondern Deutschland natürlich auch als Hub nach Europa gesehen wird, weil wir wissen alle, aus der Schweiz heraus ist es so zum Thema Zölle und so weiter auch nicht so simpel. Das ist ja ähnlich wie UK. Das heißt, die haben jetzt ein großes Logistikzentrum auch gebaut, irgendwo in Baden-Württemberg, glaube ich. Und da geht es auf einmal auch ums Thema Österreich, ums Thema Frankreich. Weiß nicht, ob das in den 362 Millionen mit drinsteckt, aber von dort nach Frankreich zu shippen ist natürlich was anderes als aus Zürich. Das spielt sicherlich auch eine Rolle, strategisch gedacht. Das muss dir aber erstmal ja keinen Umsatzerfolg geben. Das ist erstmal eine strategische Maßnahme. Jetzt weiß ich nicht, wie du da drauf schaust, aber ich finde es eine erfrischend erfreuliche Nachricht, dass die es offensichtlich geschafft haben, sich jetzt erstmal hier irgendwie zu verwurzeln, auch im deutschen Markt.
Absolut. Also ich würde mir fast wünschen, dass der Chef von Galaxus mal zum ECD kommt und mal darüber berichtet.
Ich arbeite dran.
Denn das ist in der Tat eine ganz spannende Geschichte. Jetzt muss man dazu sagen, das deutsche Geschäft, auch das war jetzt nicht frei von Krisen. Also ich glaube, die hatten auch mal eine größere Mannschaft hier in Hamburg, wo sie auch gesessen haben. Haben jetzt zwar ein Hamburger Büro, aber ich glaube, die haben schon wieder Die machen sehr viel auch wieder aus der Schweiz heraus, gerade was die Produktentwicklung angeht. Also es ist jetzt nicht so, dass es dass hier eine Gmate Wiesen erstürmt wurde, sage ich mal. Man muss dazu sagen, ich war auch einer von denen, die gelächelt haben, aus der ein bisschen Quelle-Historie heraus, die ich damals noch begleiten durfte, eher von draußen, als Otto damals Quelle übernommen hat, die Domain erstmal ein Jahr lang hat ruhen lassen, wie guten Wein, um dann darauf einen Marktplatz für Elektronik zu bauen, was jetzt bekanntermaßen nicht funktioniert hat. Wir haben das Thema mit AO, glaube ich, die sich auch aus Deutschland dazu gezogen haben. Also das ist jetzt, und Digitec oder Galaxus hat ja auch eher jetzt den Fokus, wie der Name Digitec schon sagt, auch nicht gerade im High-Fashion-Umfeld. Ich glaube, dass sie in Deutschland erstmal sehr stark auf schlaue Sortimente gesetzt haben, die hier noch nicht so distribuiert waren. Also ich glaube, Spielwaren waren zum Beispiel eine relativ starke Kategorie hier in Deutschland. Das heißt, du kannst natürlich sehr viel über das Thema Sortiment lösen. Womit fange ich an? Wo habe ich vielleicht einen Sweet Spot? Wo kann ich vielleicht eine gewisse Traction aufbauen? Und ich glaube, ein weiterer Punkt ist, dass du einfach eine ruhige Hand hast. Wenn dich das jetzt nicht wahnsinnig viel kostet und du weißt, aber das hat für mich einen strategischen Wert, dann kannst du auch länger investieren. Und das ist etwas, und deswegen, weil das gehört ja zu Miro, wenn man dann schon hört, naja, okay, wir machen jetzt bis 29 weiter. So. Das heißt, und das war jetzt nicht eine Nachricht von den letzten zwei Wochen. Das heißt, du gibst den Leuten eine fünfjährige Sicherheit. Für die nächsten 5 Jahre sind wir durchfinanziert. Das ist was völlig anderes, als wenn du jeden Tag zur Arbeit gehst mit dem Gefühl, ich muss wieder mal ein paar Charts bauen, warum es mich eigentlich in 3 Monaten noch geben soll. Hm. Und das heißt, das gibt erstmal den Leuten Sicherheit. Dann da kannst du auch andere Pläne machen, weil du auf andere langfristige Ziele setzt. Ne? Also ich meine, und man darf ja nicht dazu sagen, 5 Jahre ist jetzt für die Wirtschaft schon ein weites Ziel. In der Politik ist das kurz. Ne? Der Chinese denkt ja in Generationen, wenn er Entscheidungen trifft. Wir denken in Wahlperioden und auch nur bis zur nächsten Landtagswahl irgendwo. Und dadurch triffst du natürlich keine nachhaltig langfristigen Entscheidungen, weil du ja gucken musst, dass du kurzfristig Dinge umsetzt, bewegst und so weiter. Hat auch seine Berechtigung, aber ist eben für Geschäftsmodelle, die darauf angewiesen sind, dass du sie über einen längeren Zeitraum entwickelst, wie wir das von Weihnachtsbaumkerzen kennen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du vom Weihnachtsbaum das Licht wieder also erstmal entwickeln, weil du es sozusagen vom letzten Jahr zusammengeknüllt in die Ecke geworfen hast. Das dauert. Das geht nicht mal einfach so. Das Aufwickeln geht dann hinterher relativ schnell. Das Entwickeln dauert. Das heißt, in dem Wort entwickeln steckt schon eine gewisse Geduld mit drin, würde ich sagen. Und wenn du die mit Geschäftsmodellen nicht hast, wird es schwierig. Wenn du sie hast, dann kannst du auch entwickeln. Jetzt müssen wir natürlich, auch wenn ich jetzt nicht zu viel Wasser in den Glühwein schütten möchte, 362 Millionen nach 5, 6, 7 Jahren ist jetzt auch nichts, wo man den Deutschlandchef mit Geld überhäufen muss. Also das sind immer noch recht kleine Summen, die da bewegt werden. Aber selbst wenn du auf dem Pfad zur Rentabilität bist oder genau das, ja, ich bereite das vor, damit ich hier den EU-Markt besser bedienen kann. Das hat also für mich quasi über das reine Deutschlandgeschäft einen strategischen Wert. Und ich kann es mir leisten, selbst wenn das auf einer kleinen Investsumme läuft oder ein bisschen auf einer schwarzen Null, ich habe ein langfristiges Ziel damit. Ich schaffe eine gewisse Markenpräsenz und so weiter. Ich kann entwickeln, ich bin aufgestellt, um Entscheidungen zu treffen. Dann ist das auch fein. Aber von daher ja, also dann, was waren das dann vorher? 320, 303, ja, 310, 920 vielleicht, ne? Kann das gar nicht. Oder sogar nur 300, kann ich gar nicht rechnen. War auf jeden Fall dann noch deutlich weniger.
300, 27%.
27%, das siehst, hätte ich jetzt in Mathe aufgepasst, wüsste ich, das ist wahrscheinlich sogar.
Ja, Gott sei Dank hast du nicht BWL studiert.
Ja, gut, aber das wäre auch Quatsch. Also auf die Idee würde man bei mir auch nicht kommen. Also wir sagen, das war dann vorher schon sehr wenig. Da könnte man sogar argumentieren, was eigentlich in 24 passiert. Sind da etwa hier Marktbegleiter weggestorben? Da würde ich sagen, naja, also wir hatten schon mehrere Insolvenzen der Woche. Das heißt, es kann auch durchaus sein, dass man einen Umsatz eingesammelt hat von anderen Shop.
Das ist natürlich interessant. Ich will damit zum Ende kommen, weil
Hashtag Spielwaren zum Beispiel.
Wir haben so viel Luft, ist Anfang des Jahres, ne? Wir sind so fresh und wir wollen reden.
Ja.
Weil ich habe noch ein Thema, will ich noch, auch wenn wir da nicht mehr so lange verbringen, aber da möchte ich noch kurz hinkommen. Wir fassen zusammen. Wayfair, ich sag's jetzt mal persönlich, ich finde es schade. Ich mochte das ganz gerne, aber haben offensichtlich Fehler gemacht im deutschen Markt, die dazu geführt haben.
Die hatten aber auch ein süßes Logo, oder nicht?
Ja, sag ich doch.
Das
ist doch süß. Das konnte ich mir mehr gut
machen. Dass sowas nicht mal mehr reicht heute, das finde ich wirklich schade.
Galaxo hat zum Beispiel nicht so ein süßes Logo, aber wir gratulieren und finden es toll, dass sich etwas etabliert in einem ja nicht einfachen Markt, der Deutschland ja ist online. Das finden wir gut, auch wenn das Niveau noch niedrig ist. Also glaube ich dir jetzt einfach mal, für mich sind, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe meinen Umsatz um 27% auf 320 Millionen gesteigert, wäre ich ein glücklicher Mensch, aber ich bin ja auch kein Online-Händler.
Gehalt, ja.
So, weil
Grüße
gehen raus und damit noch einmal ganz kurz zu etwas, wo wir uns noch 5 Minuten echauffieren müssen.
Schon wieder.
Aufreger der Woche.
Ja, also wir können nicht über die digitale Welt reden, ohne auch anknüpfend an unser Einstiegsthema LinkedIn und Ragebaiting und Erregtheit im Netz, ohne auf Meta mal kurz zu kommen und die Tatsache, dass der sogenannte, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Faktencheck abgeschafft wird. Und nicht nur das, alle Regularien oder Vorgaben, die man sich als Unternehmen gemacht hat, Richtung Diversität und Inklusion, die gehen gleich mit aus dem Fenster unter dem Deckmantel der freien Meinungsäußerung und wahrscheinlich auch der Entwicklung seines Publikums, dem Rechnung zu tragen, um das mal objektiv aufzufassen. Ich war also schockschwere Not. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo das auf einmal ja auch erfreut aufgenommen wird von wahrscheinlich einer Vielzahl der Nutzer und öffentlichen Meinung. Ich weiß, dass wir beide uns da relativ ähnlich sind. Deswegen, es gibt jetzt wahrscheinlich da keine große Diskussion. Wir finden das, glaube ich, beide nicht gut.
Ich kann auch einfach eine andere Meinung äußern, wenn das der Sache also dienlich ist.
Die gehen aber nicht durch den Faktencheck.
Ja? Ach so, aber den gibt's ja nicht mehr.
Ich finde es einfach krass. Ich habe mir die Frage gestellt, und da hat man jetzt sehr viel drüber gelesen und gab jetzt auch viele Links, die geteilt wurden. Wie war die Situation eigentlich wirklich? Gab es eigentlich wirklich einen Faktencheck oder war das auch eine Wahrnehmung, die gar nicht so war? Also für das, was ich in den letzten 5 Jahren, 7 Jahren über Facebook gelesen habe, ich bin ja seit 10 Jahren raus, klang das nicht so, als gäbe es da überhaupt sowas wie einen Faktencheck, aber offensichtlich war es in den USA so, dass es eingesetzt wurde, auch auf Druck der beiden Regierungen, Post-Corona, zu sagen, hey, wir brauchen ein Check zum Thema Corona, Impfung, damit hier keine Fehlinformation verbreitet wird. Und Zuckerberg stellt es ja jetzt so hin, sie haben sich damals dem Regierungsdruck quasi hingegeben, das einzuführen, aber eigentlich wollten sie das ja nie machen. Und das ist jetzt wieder eine Gemengelage. Das bedarf wahrscheinlich noch mehrerer Betrachtungen und wir brauchen da noch mehrere Folgen, um damit irgendwie klarzukommen. Aber Aufreger der Woche ist es für mich auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wie du drauf schaust, aber es ist für mich mindestens einer, wenn nicht 4 Schritte zurück in eine Welt, in der die freie Meinungsäußerung sozusagen dazu verwendet wird, um am Ende den Weg zu geben, die auf alles schimpfen, was die moderne Gesellschaft so als Errungenschaft eigentlich feiern müsste.
Das ist, Moment, ich brauche kurz einen doppelten Espresso, um runterzukommen.
Ja.
Ich habe das ja eben schon ein bisschen angedeutet. Ich glaube, dass das freiheitliche Gut, ein sehr, sehr hohes Gut der freien Meinungsäußerung hier als Deckmantel benutzt wird. Man muss ja auch vielen Menschen nochmal klar machen, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung keine Pflicht auf Meinungsäußerung ist. Das ist schon das eine. Das zweite ist, dass das Recht auf Meinungsäußerung nicht inkludiert, dass der andere die Meinung teilen muss. Das ist auch nochmal ganz wichtig, weil die meisten sich dann aufregen. Ich darf hier nichts mehr sagen, doch, aber ich darf es auch scheiße finden, was du gesagt hast. Also das ist dann sozusagen auch die freie Bewertbarkeit der Meinung. Das gehört dann da auch mit dazu, ne? Und das muss man dann genauso akzeptieren. Weil die meisten ja denken, wenn ich irgendwas Unsagbares sage und kriege Gegenwind, was sind das denn für Idioten? Ne? Die sollen noch froh sein, dass ich mich hier intellektuell geäußert habe. So, und deswegen, also da kann man, glaube ich, sehr, sehr lange und philosophisch und pointiert drüber sprechen. Ich finde auch, weil du ja das auch noch angesprochen hast, was ja viele Firmen jetzt machen, dass sie wieder Inklusionsprogramme zurückziehen, Diversity-Programme zurückziehen und so weiter.
Ja, Walmart zum Beispiel auch, habe ich auch gelesen. Ne? Es ist auch mit in der Liste genannt worden.
Ja, das mag man gar nicht glauben. Weil das Problem ist ja, wenn man tut so, als wäre das jetzt irgendwie so eine Art, ja, so ein kurzes Intermezzo der Geschichte gewesen, dass man sich für eine Gesellschaft einsetzt, in der Leute nicht unterdrückt werden, in der gleiche Rechte gefördert werden. Ne? Also wenn ich jetzt an Diversity denke, ob das jetzt Geschlechter ist, ob das Nationalitäten sind, ob das geschlechtliche Identitäten sind, kann man darüber diskutieren, ob jetzt sozusagen die Zahl der Menschen, die das betrifft, die Aufmerksamkeit rechtfertigt. Darüber kann man durchaus diskutieren. Aber grundsätzlich kann man ja schon mal festhalten, dass man keine Menschen diskriminieren sollte wegen Hautfarbe, Rasse, Geschlecht, sozialer Herkunft und so weiter. Gilt übrigens dann auch für die sogenannten alten weißen Männer, ne, die man dann ja schon auf Alter, Geschlecht und Hautfarbe diskriminiert. Dafür gilt es ehrlicherweise auch. Aber das ist doch kein Zeitgeist. Also das ist eine Erkenntnis. Das ist ungefähr so, als wenn man sagt, ja, wir haben das mit den Gewerkschaften damals kommen. Das war ein Zeitgeist, da war die SPD eine Regierung. Ja, aber ich bitte dich, so ein Quatsch brauchen wir nicht mehr. Das behindert doch nur die freie Wirtschaft. Und darauf würde auch keiner drauf kommen. So viel Frauenwahlrecht, ja, mein Gott, ja, das mussten wir damals machen und so, aber wenn wir ganz ehrlich sind, nee, brauchen wir nicht mehr. Darauf kommst du ja auch nicht. Und deswegen sind das so Dinge, die mich sprachlos zurücklassen,
ja,
wie man sowas machen kann. Und zum Thema Faktencheck, ich bin ja auch nicht mehr, also da reden jetzt ja dann zwei Blinde von der Farbe, was da gecheckt wurde und ob diese Community Notes besser sind. Aber grundsätzlich etwas zu machen, was es Leuten erleichtert, irgendeinen Schmarrn in die Welt zu setzen. Also man darf ja nicht vergessen, wir reden über eine Zeit, wo ich eher die Flat Earther wählen würde als die AfD, weil ich von den Flat Earthern immer noch das Gefühl habe, die könnten recht haben. Also in so einer Welt leben wir inzwischen, ja. Und da kann man natürlich sagen, das ist jetzt eine Meinung, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ein Wissenschaftler, und ich empfehle einen Sendungsausschnitt von Lanz, glaube ich, wo der Harald Lesch mit Frank Thelen diskutiert hat. So, ich bewundere Harald Lesch dafür, dass er Frank Thelen nicht noch in der Sendung einen reingehauen hat im Übrigen, weil irgendeiner ohne jede Qualifikation behauptet irgendeinen Scheiß. Und dann kommt einer, der das seit 30 Jahren hauptberuflich macht, und sagt das Gegenteil. Und die gesellschaftliche Wahrnehmung ist jetzt ja auch eine Meinung. Nein, das ist keine Meinung. Der eine kennt den aktuellen Stand der Wissenschaft und der Erkenntnislage und der andere möchte sein Startup, sein Geld retten. Und er findet irgendwas, was zu seiner Geschichte passt. Das auseinanderzuhalten ist im Grunde übrigens Intelligenz und Fähigkeit, an einem Diskurs teilzunehmen, dass man auch die Argumente mal bewertet. Und dass ich jetzt das erleichtere, dass irgendjemand irgendwas sagen kann und eine Meinungsäußerung, das ist wie früher im Deutschunterricht, ne? Wenn die Deutschlehrerin sagte, warum haben Sie mir denn hier die Punkte abgezogen? Ja, deine Meinung war falsch. Nee, Meinung ist Meinung.
Da gab's ja auch mal diese wunderbare Sendung, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, diese Virologin, die mit einem auch so einem sehr konservativen Publizisten zusammensaß. Das war um die Corona-Zeit, die dann irgendwann sagte, ja, glauben Sie, wir machen das hier aus Spaß, als Wissenschaftler zu sagen, wie gefährlich das ist. Wir sind ja in die Situation genauso hineingeworfen und wir versuchen mit schnellen Forschungsergebnissen, mit Zahlen und Fakten uns ein Bild zu machen. Aber wir machen dann ja auch Spaß und sagen, hey, vorsichtig, geht bitte jetzt, hustet niemanden an. Und das fand ich so, ja, natürlich nicht. Ja? Das ist ja keine Meinung, keine Meinungsäußerung, die jetzt in dem Fall Wissenschaftler versuchen zu tun, sondern man versucht ja objektiv, sich einer Sache zu nähern. In dem Fall war es jetzt Virologie. Das kann ja alles Mögliche sein. Und dass das überhaupt nicht mehr zählt und jetzt dann durch die Abschaffung des Faktenchecks auch noch da mal wieder Tür und Tor öffnet für die Masse, die da dagegen sprechen und damit den Diskurs dann ja steuern, das ist einfach nur Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn. Man darf eine Sache nicht vergessen, die Wissenschaft hat ja ein Problem, was sich in der Corona-Zeit meines Erachtens gezeigt hat. Wissenschaft bildet ja den aktuellen Stand der Forschung ab. Und das ist in solchen Fächern wie Mathematik gar nicht schlimm, weil da kennen wir jetzt fast alles. Haben wir uns das selber ausgedacht. Aber wenn du über sowas wie ein Virus, eine Pandemie redest, wo du ja Wissen generierst, du gehst mit einem Stand des Wissens rein, das aber offensichtlich ja nicht ausreißt, das heißt, du musst Wissen generieren, dann stellst du ja fest, dass das, was du heute als aktuellen Wissensstand kommunizierst, in zwei Wochen falsch sein kann. Und das ist natürlich für Menschen, die dieses Grundprinzip von Wissenschaft nicht verstehen, ein leichtes zu sagen, wieso soll ich dir denn jetzt glauben? Du erzählst mir in zwei Wochen was völlig anderes. Warum ist dann nicht das, was ich heute sage, genauso viel wert wie du? Weil deine Halbwertszeit beträgt zwei Wochen. Meine vielleicht ein Jahr. Wer weiß, was ist das, was ich sage, im Jahr richtig? Ne? Und das macht's natürlich leicht, aber dafür musst du halt verstehen, wie Wissenschaft funktioniert und dass die Meinung von heute immer noch schlechter ist als die Wissenschaft von heute, weil die Chance, dass deine Meinung von heute die Wahrheit von morgen ist, ist halt relativ gering. Und das ist einfach, ja, es ist traurig, dass man das erklären muss, aber das ist halt schädlich für die Gesellschaft.
Ich würde das gerne so stehen lassen und zum Ende kommen, Marcel, weil ich merke, wie mein Blutdruck steigt.
und würde ich aber kein Espresso mehr, mich zu beruhigen.
Nee, ich kann so viel Ingwer kann ich gar nicht lutschen, der mich hier wieder ausgleicht. Würde Ingwer aber hier muss mal, stoppen. Ja. Wer sich jetzt geschafft hat, hier bis zum Ende durchzuhalten mit uns, die Fans da draußen, kann genau, hier
euch beiden, sein. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank euch. Ich kenne euch persönlich. Nee, ich wollte sagen, hier sei diese Ankündigung auch hier mal nochmal getan, dass wir nicht müde werden, auf diese Sachen hinzuweisen, die zu diskutieren und die Fahne der freien Meinungsäußerung im Sinne der Demokratie auch aufrechtzuerhalten, weil das kann auch nur alle Unternehmen da draußen aufrufen, euch an Michelle Obama zu erinnern und zu sagen, if they go low, we go high. Und die Standards eben zu erhöhen, da noch mehr drauf zu schauen, noch mehr kommunizieren über Diversität und Inklusion und demokratische Grundprinzipien in euren Unternehmen da draußen. Weil wenigstens im Handel, und da kann ich jetzt, und das sage ich jetzt voller Stolz, ich nehme das Wort auch nicht gerne im Mund, aber das sage ich, dass ich Teil eines Unternehmens bin, nämlich Zalando, die das sehr wohl wahnsinnig ernst nehmen und da nicht müde werden, sich da auch in den Wind zu stellen bei dem Thema, was jetzt ihre Mitarbeiter und Gender und Inklusion und so weiter angeht. Und das finde ich richtig gut. Und ich hoffe, dass es gerade, ich sage jetzt mal, in Europa vielleicht eine Welle derer gibt, die das eben nicht mitmachen, weil es dieser Zeitgeist ist, jetzt eher rechtskonservativ zu sein. Und ich werde mit allem, was mir und uns vielleicht, ich spreche da mal für uns beide, als du Digitale uns da in unserer Macht steht, uns da in den Wind stellen, so gut es geht.
Ja, das ist so, ja. Wenn die Überzeugung Zeitgeist ist, ist sie auch keine Überzeugung im Übrigen.
So ist es. In diesem Sinne, Mann oh Mann, was für eine erste Folge.
Mann oh Mann.
2025, herzlich willkommen. Es gibt noch einiges in den nächsten Wochen, worüber wir trefflich zu reden haben. Nicht nur aus Handelssicht, sondern auch wieder mal politisierend, aber das tun wir eben auch. Wir kommen nächste Woche höchstwahrscheinlich auch schon wieder. Wir versuchen wieder in den Rhythmus zu kommen und wünschen euch allen da natürlich einen guten Start in das Jahr. Kann man ja immer noch sagen, jetzt in der zweiten Januarwoche. Bleibt uns gewogen, bleibt schön digital und bleibt schön demokratisch da draußen. Gell? Nicht verrückt spielen.
In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
Damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anmerkungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.